Die politische Situation in Deutschland ist und bleibt etwas wackelig. Die zunächst gescheiterte Kanzlerwahl im Bundestag wirft kein gutes Licht auf den Beginn der neuen Koalition. Bleibt abzuwarten, ob es Friedrich Merz gelingt, hier im Verlauf der Regierungszeit mehr Einigkeit zu schaffen. In den USA dagegen stehen die Zeichen weiter auf Zollwut. Die Zölle auf chinesische Importe schaden bereits jetzt vielen amerikanischen Branchen. Immerhin hat es Donald Trump geschafft, einen Deal mit Großbritannien zu erreichen. Dazu kommt nun aber noch die Idee, die Filmindustrie mit einem Zoll zu belegen, wenn der Film im Ausland produziert wurde. Bleibt abzuwarten, ob Donald Trump auch hier standhaft bleiben kann. Die US-Wirtschaft sieht derzeit zumindest nicht sonderlich rosig aus, auch wenn die Arbeitsmarktdaten zunächst überrascht haben. Die Aktienmärkte haben ihre Tiefstände wieder verlassen und der DAX stand bereits vor einem neuen Allzeithoch. Die Volatilität und Unsicherheit bleibt allerdings bestehen. Welche Themenfelder müssen von der Bundesregierung nun schnellstmöglich angegangen werden, um die deutsche Wirtschaft zu stützen? Wie sehr leidet die US-Wirtschaft unter der Zollpolitik und warum sind die Aktienmärkte schon wieder bei einem Allzeithoch? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 125. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai 2025 und bei mir im Studio ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Tag, Ulrich, muss ich heute sagen, denn wir sind ein bisschen später dran als uns.
Die Sonne scheint draußen. Hallo.
Ja, genau. Wir sitzen hier im dunklen oder fast dunklen Studio.
Müssen wir uns vorstellen.
Zum Glück haben wir noch eine Deckenbeleuchtung an, sonst wäre es hier wirklich duster, glaube ich. Ja, da war ja einiges los diese Woche im Bundestag. Historisches könnte man fast sagen. Friedrich Merz ist nun Bundeskanzler geworden, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Und das hat tatsächlich kurzfristig auch den DAX mal auf Talfahrt geschickt. Steht zwar die Koalition, aber man kann es natürlich trotzdem fragen, was war denn das für eine Reaktion beim DAX am Kanzlerwahltag? Politische Börse mit kurzen Beinen oder was war da los?
Ja, ich würde das sogar noch weiter ausdehnen, dieses berühmte Sprichwort von den kurzen politischen Beinen, und würde neue Wort von dem börsenmäßigen Eintagsfliege prägen. Das ist mein schönes Beispiel dafür, wie eben politische Nachrichten auf die Börse wirkt. Klar gibt es Reaktionen, aber die sind meistens extrem kurzfristig, selbst wenn es länger gedauert hätte mit der Wahl. Und auch, ich würde sagen, selbst wenn die Regierung noch geplatzt wäre, die Börse hätte reagiert, es hätte eine anfängliche Reaktion gegeben, aber die wäre dann auch relativ schnell wieder ausgebügelt gewesen. Ich meine, Deutschland gilt ja dermaßen als Hort politischer Stabilität. Insbesondere haben wir immer auf andere europäische Länder nach Süden geguckt. Dass selbst wenn der Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wird, das vom Ausland als Revolution verstanden wird. Ich glaube schon, es ist so, die politische Landschaft die in Deutschland verändert sich auch. Aber für die Börse ist es erst dann wichtig, wenn eine solche Veränderung langfristige, erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen hätte. Dann würde die Börse auch nachhaltig reagieren. Aber auf solche politischen Schlagzeilen sollte man an der Börse nicht reagieren. Damit soll man nicht arbeiten. Das ist sehr, sehr kurzlebig.
Ja, dann wenden wir uns doch mal den längeren Beinen zu. Die neue Bundesregierung, die dürfte ja dann schon wichtig sein für die deutsche Wirtschaft und damit auch für die Kapitalmärkte, für die Börse. Welche Themenfelder sind es denn wirtschaftlich gesehen, die besonders wichtig sind? Und was sollte Herr Merz vielleicht mit seinem Team schnellstmöglich angehen an der Stelle?
Naja, es gab im Wahlkampf ganz klare Leuchttürme, auch Aussagen. Das eine war Migration und das andere war, dass die marode wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vieler Unternehmen ganz oben auf die Politikagenda gesetzt wird. Ja, und dazu enthält der Koalitionsvertrag ja eine ganze Reihe von Punkten, die alle soweit sinnvoll sind. Kommt natürlich vor allen Dingen uns ins Gedächtnis die 500 Milliarden für die Infrastruktur. Jetzt mal runterrechnen aufs Jahr, das sind etwa 40 Milliarden, runterrechnen auf die Größe der Bundesrepublik Deutschland, 1%, 40 Milliarden entsprechen dann etwa 1% vom BIP. Und wenn die sinnvoll untergebracht werden können, dann ist das eine Größenordnung, die die Konjunktur auch verbessert mit Richtung nächsten Jahres. Dann eine ganze Reihe von Verbesserungen von Rahmenbedingungen, auch sinnvoll steuerliche Entlastung von Unternehmen, Förderung von Investitionen durch Abschreibungen. Dann haben wir das Thema Anreize zu setzen, länger zu arbeiten, um die Fachkräftethematik anzugehen. Wir haben das Vorhaben, Bürokratie abzubauen, bei Infrastruktur insbesondere die Planungen zu vereinfachen. Weil Bürokratieabbau ist ein breiter Begriff, da müssen wir sehen, was rauskommt. Dann ist das Thema Verbilligung von Energie, was ja jetzt auch gleich nach dem Wechsel in den Spitzen der Ministerien gleich auch nochmal betont worden ist. Wobei man hier sagen muss, es gibt zwei Möglichkeiten, die Energiepreise zu senken. Entweder man entlastet die Industrie, zum Beispiel bei den Netzentgelten, indem man es subventioniert, aber belastet dann also den Staatshaushalt, das heißt also alle Steuerbürger. Dann ist die Energie zwar billiger geworden, aber eben nur für die Unternehmen und nicht für die Gesamtwirtschaft. Oder man versteht das weiter, dass man die ganze Volkswirtschaft entlastet, aber dann muss man auch die Energiewende insgesamt effizienter machen. Mal sehen, welche Variante wir da kriegen. So, also insgesamt sieht man schon, wo das hingeht. Ja, alles vernünftig, alles auch notwendig, aber auch kein Big Bang. Ja, also was radikal ist, das sehen wir ja gerade in den USA. Mit der Rücknahme von öffentlichen Leistungen, das könnte man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Die Tragik wird nur sein, dass in den USA wahrscheinlich nicht mehr solche radikalen Einschnitte den Staatshaushalt retten werden. Aber wir haben hier eine andere Kultur der Veränderung. Bisher hat das in Deutschland auch immer ausgereicht. So schrittweise Reformen, so innerhalb des Systems. Da waren also die Hartz-Reformen, Arbeitsmarkt vor 25 Jahren schon das höchste der Gefühle. Ob das jetzt den Standort entscheidend verbessert, ich weiß es nicht, denn es kommt auf die Umsetzung an. Wir haben, ich will die Absichten, die dahinter stecken, nicht kleinreden, aber wir haben häufig schon große Ambitionen gesehen, aus denen dann hinterher nicht allzu viel geworden ist. Wir müssen jetzt sehen, und das macht der Markt genauso, wie es umgesetzt wird, ob das ausreicht, um eben wieder mehr Dynamik zu bekommen. Man kann ziemlich sicher sagen, dass die Konjunktur in 2026 im kommenden Jahr besser wird. Das ist bei schuldenfinanzierten Mehrausgaben sehr wahrscheinlich. Und dann müssen wir schauen, was sich daraus ergibt. Ein letztes Wort noch zu diesem ganzen Programm, was Wirtschaft angeht. Ein Themengebiet ist ja ausgeklammert worden. Das ist die Sozialversicherung und insbesondere die Rentenversicherung. Ich meine, dass die Regierung da aufpassen muss, dass sie nicht den gleichen Fehler macht wie die Vorgängerregierung, nämlich ein Problem zu unterschätzen. Die Ampel hat nicht gerafft, welche Schwierigkeiten die deutsche Wirtschaft hat. Und die gegenwärtige Regierung könnte davon überrascht werden, welche Dynamiken sich denn da aufbauen, gerade in der Rentenversicherung. Das darf nicht unterschätzt werden. Da hat man bisher gesagt, man will das Thema noch angehen, obwohl es noch keine Lösung im Koalitionsvertrag gibt. Das kann man der Regierung nur wünschen, dass sie das tut. Ansonsten werden diese Themen auch erdrückend werden.
Was genau wird da das Problem? Weil du sagst, das wird sich aufbauen so.
Die Aufwendungen für die Sozialversicherungssysteme, das ist nicht nur
also die Menge an Geld, die man einfach braucht.
Ja, das ist nicht nur Rente, das ist auch Pflege natürlich und Gesundheit auch. Werden immer mehr werden und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Bisher hat man gesagt, man entlastet die Unternehmen, geht mit den Steuern für die Unternehmen ein bisschen runter. Dafür und für Infrastrukturausgaben hat man sich einen größeren Kreditrahmen genehmigt. Was aber da überhaupt nicht drin ist in den Rechnungen, sind die Anforderungen, die eben aus dem Sozialversicherungssystem, also der Zuschuss, den der Bund zum Rentensystem gibt.
Und der ist nicht ohne, also das vergisst
schon,
man immer.
Richtung 100 Milliarden, der wird Richtung 120 Milliarden gehen.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Und das sind eben die Dinge, die man im Blick haben muss.
Und das kann man dann nicht so einfach Schulden finanzieren oder wird es dann genauso funktionieren, das immer weiter auszubauen, dass irgendwann sagst du dann, naja, irgendwann ist einfach Feierabend, dann geht es nicht mehr weiter.
In der Tat, das ist nicht Schulden zu finanzieren, weil die Ausnahmen von der Schuldenregel, die man sich genehmigt hat, ja recht eng definiert sind. Und man kommt dann wieder in diese Problematik rein, wofür kann man das Geld verwenden. Vor allen Dingen wird man feststellen, es reicht nicht. Und die natürliche Reaktion des Sozialversicherungssystems, wie wir es haben, ist, dass dann die Beiträge steigen. Und das ist für die gesamte Wirtschaft, für die Versicherten, die privaten Haushalte, also die Konsumenten, wie auch die Unternehmen, beiderseits deutlich schädlich und wird auch konjunkturelle Konsequenzen haben, wird die Standortqualität wiederum absenken. Und damit konterkariert man all das, was man eigentlich verbessern will.
Und führt natürlich auch dazu, dass die Menschen weniger Geld in der Tasche haben, weniger genau. konsumieren etc. Und natürlich auch unzufrieden werden. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, kein einfaches Thema auf jeden Fall. Dem könnte man sich fast mal eine eigene Folge widmen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Wenn wir mal keine aktuellen Themen haben, dann gucken wir mal auf die Sozialsysteme. Auf
ja, 100 Tage fällt einem da ein. Ne? Was ist nach 100 Tagen passiert? Ja.
Ja. Genau, aber jetzt lass uns noch mal auf dieses Investitionsprogramm schauen. 1 Billion Euro hieß es immer, sind es fast, eigentlich sind es 900 Milliarden, aber 1 Billion klingt einfach schöner. Ne? Die Hälfte davon geht in die Rüstung, wahrscheinlich auch vieles an deutsche Unternehmen oder einiges an deutsche Unternehmen. Und der Rest ist ja dann eigentlich, hast du eben ja auch schon gesagt, ein Konjunkturprogramm. Das dürfte die deutsche Wirtschaft ja doch erheblich beleben, wenn man da jetzt mal so 400 Milliarden reinsteckt einfach. Oder kriegt man die eigentlich gar nicht so richtig unter? Weil, so wie ich das mitbekommen habe, haben ja die Baufirmen schon heute Probleme, alles umzusetzen, was da so angefragt wird, glaube ich.
Nein, das wird schon einen Schub geben. Du hast es jetzt mal angesprochen, diese riesigen Summen, die da genannt worden sind. Aber bei solchen Zahlen, Regierungsprogramme, überhaupt solchen gesamtwirtschaftlichen Zahlen, das kann man sich ja auch beim Durchlesen der Nachrichten dann immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, sollte man vor allen Dingen zwei Dinge beachten. Erstmal sollte man sich fragen, welches ist der Zeitraum, über den geredet wird. Diese 1 Billion teilen sich ja auf in die Hälfte wahrscheinlich mehr Rüstungsausgaben, andere Hälfte Infrastrukturausgaben, sind Zahlen über einen 10- oder 12-Jahres-Zeitraum. Die muss man runterbrechen. Habe ich vorhin schon gesagt, sind etwa 40 Milliarden Infrastruktur und dann vielleicht auch nochmal 40 Milliarden Rüstungsaufgaben. Und dann müssen sie in Beziehung gesetzt werden zur Größe der Volkswirtschaft, um zu ermessen, was ist das denn jetzt für ein Brocken, der da gerade, über den man da gerade redet. Ja, wir haben es eben schon gesagt, das sind einmal 1% Infrastruktur und dann kann man noch 1 Prozentpunkt auch Rüstungsausgaben dazurechnen. Das heißt also 2% mehr Ausgaben, die schuldenfinanziert sind. Und die sollten nach allen Erfahrungen einen gesamtwirtschaftlichen Schub auslösen, tatsächlich die Aktivität steigern, das Bruttoinlandsprodukt steigern. Die Ressourcen dafür sollten auch da sein. Jetzt darf man natürlich nicht den Fehler machen und jedes Jahr 2% mehr Bruttoinlandsprodukt sich versprechen, also ein Wachstum von 2%, das geht nicht. Also das ist ja eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, des Niveaus vom Bruttoinlandsprodukt und deswegen kann man diese 2 Prozentpunkte einmalig drauf addieren, über 2 oder 3 Jahre gestreckt, wird es dann dazu führen, dass sich die Bruttoinlandsproduktszahlen verbessern. Und das ist ein Grund, warum zum Beispiel im nächsten Jahr das Wachstum ja für Deutschland bei 1% gesehen wird. Und wenn man schon noch weiter blickt, dann sollte es in dieser Größenordnung weitergehen. Es ist aber ja kein Konjunkturprogramm. Das ist ein Unterschied, ob man Geld nur ausgibt, weil es der Konjunktur gerade schlecht geht, sondern es hat andere Zweckmäßigkeiten. Infrastruktur ist was Dauerhaftes und deswegen sollten sich aus diesen Verbesserungen für die deutsche Wirtschaft eben auch dauerhafte Effekte ergeben. Nicht nur der Staat sollte mehr ausgeben, sondern es sollten eben auch die Unternehmen dann wieder sagen, wir investieren hier auch mehr und damit sollten Zweit- und Drittrundeneffekte angestoßen werden, um das Wachstum eben dauerhaft zu machen. Da gehört auch ein bisschen Psychologie dazu, wie schon Ludwig Erhard sagte.
Ja, das wusste ich, dass das wieder kommt. Das gefällt dir immer, das Zitat.
Haben wir häufiger. Ja, ich erinnere immer mal daran, weil das, was in den Zeiten, wo die soziale Marktwirtschaft sich ausgedacht wurde, nämlich in den 40er, 50er Jahren, weil davon einiges unterzugehen droht. Deswegen ist es ganz schön, das immer mal wieder sich in Erinnerung zu rufen. Diese psychologischen Effekte, die Erwartungseffekte, wie man heutzutage in modernerer Ökonomensprache sagen würde, die sind auch ganz wichtig. Die sind allerdings schon durchkreuzt worden, allerdings nicht von der deutschen Politik, sondern eben aus Amerika. Trump hat diese Stimmungsverbesserung wirksam zunichte gemacht mit seiner weltwirtschaftlich umstürzenden Politik.
Zollwut sozusagen.
Ja, ja. Das gefällt dir, ne?
Ja, ich mag Zollwut, das. Also da, ja. Ich glaube, ich finde noch einige darüber.
Ja, ja. Ich würde es mal so sagen, der Zauber des Anfangs, der für die neue Regierung wirtschaftspolitisch, der ist schon mal verpufft. Denn wir haben ja IFO-Geschäftsklima bekommen für den April und da war es schon eine Überraschung, dass es nicht weiter abgestürzt ist wegen der Themen aus Amerika. Die Wirtschaft hat sich zwar auf niedrigem Niveau, aber von der Stimmung her gefangen, aber richtig verbessert oder Aufbruchsstimmung kann man das eigentlich nicht nennen, was da zurzeit gemessen wird in Deutschland.
Ein Sorgenkind sind wir ja mittlerweile zumindest so ein bisschen los. Das Thema Inflation, das ist nicht mehr so richtig schlimm. Zwar jammern viele immer noch über die zu hohen Preise, kann ich auch verstehen zum Teil, aber die Inflationsrate selber ist, glaube ich, jetzt bei 2,2%, wenn ich es richtig im Kopf habe und richtig gesehen habe, vor ein paar Tagen nochmal gemeldet worden. Also aus volkswirtschaftlicher Sicht würdest du wahrscheinlich sagen, ja, das passt, das ist im Rahmen, das ist in Ordnung. Aber man wundert sich schon so ein bisschen, warum ist es denn so, dass man das so akzeptiert? Eigentlich müsste man doch sagen, ja, das müsste eigentlich so auf Null gehen, dann wäre es doch super, dann passiert gar nichts mehr bei der Inflation.
Ach, ich nehme eigentlich so gegenwärtig, zumindest aus meiner Warte aus, wahr, dass dieses Inflationsthema und die Inflationsschmerzen aus den letzten Jahren, dass die eher langsam ein bisschen abklingen. Also das Konsumentenvertrauen verbessert sich eher, leider auch von sehr niedrigem Niveau. Die Einkommen steigen ja auch fühlbar weiter, also mehr als die Inflationsrate. Da wird immer noch aufgeholt, was da eben verloren gegangen ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Einfuhrpreise und auch die Erzeugerpreise, also alles, was im Ausland kommt, wenn die jetzt noch sinken, weil wir haben erlebt, dass der Euro aufgewertet hat. Das heißt, also alles, was aus dem Ausland eingekauft wird, ist dann kann dann zu geringeren Preisen in Europa weiterverkauft werden oder verstärkt Waren auch aus anderen Ländern, die jetzt nicht mehr in Amerika verkaufen können, auf den europäischen Markt gespült werden. Dann entlastet das auch die Inflation in den kommenden Monaten. Dazu kommt ein Ölpreis, der auch gesunken ist. Also die Inflationsentwicklung, die ermöglicht es, und das haben wir jetzt auch verändert in unserer Prognose, die ermöglicht es der EZB eigentlich, die Zinsen nicht nur planmäßig zu senken, weiter zu senken, sondern auch eben über das zu senken hinaus, was wir bisher gedacht haben. Bisher war eigentlich so das Ziel 2% beim kurzfristigen Geld am Geldmarkt. Das kann jetzt auf 1,5% nach unserer Auffassung runtergehen. Das hängt damit zusammen, dass die Inflation eben jetzt deutlicher Perspektive hat, dass sie noch weiter zurückkommt. Heißt aber auch für alle Anleger, am Geldmarkt wird es richtig ungemütlich. Da wird dann sehr, sehr wenig noch übrig bleiben. Ein weiterer Grund, sich eben wieder den anderen Bereichen des Kapitalmarkts zuzuwenden und Aktien und Anleihen eben weiter im Blick zu haben. Also Inflation mag ja insgesamt sein, dass die Inflation durchaus in den nächsten Jahren schon zu einem Dauerproblem wird. Es gibt da durchaus ein paar problematische Perspektiven. Aber da reden wir dann wirklich von den nächsten beiden Dekaden. Also all das, was jetzt erstmal absehbar ist, kommendes Jahr, das Jahr danach, da wird das Inflationsthema eher undramatisch ausfallen. Ja, und undramatisch heißt 2%. Natürliche Körpertemperatur der Wirtschaft nach Ansicht der EZB und nach den allermeisten Ökonomen, warum es 2% sind, die als Preisstabilität definiert werden. Ich glaube, wir haben uns schon häufiger darüber unterhalten, aber das geht jetzt auch ein bisschen zu weit.
Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen auf die Aktienmärkte schauen. Da hatten wir ja Anfang April ein ganz schönes Beben an den Aktienmärkten und man hatte so ein bisschen Angst vor einem größeren Crash. Das hat sich alles wieder ganz gut erholt. Die Weltuntergangsstimmung, die ist 4 Wochen später irgendwie verflogen. Wir sehen schon fast wieder Höchststände, zumindest im DAX. Woher kommt das denn? Vielen kommt das ja ein bisschen komisch vor, dass das alles so schnell wieder ausgestanden ist, weil eigentlich im Wesentlichen ist die Unsicherheit ja noch da. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen aufklären. Vielleicht nicht unbedingt Bienchen und Blümchen, aber warum?
Ja,
warum?
Ich fürchte, es wird ein bisschen unspektakulärer oder unspannender. Naja, ich meine, der Erleichterung an den Märkten, sowohl USA als auch hier, ist ja ganz klar, dass die US-Regierung, dass Trump die Zölle jetzt dann erstmal wieder ausgesetzt hat, bis zum Juli, dass er mit allen Ländern sprechen möchte. Und schon hat dann eben wieder dieses Spielchen von der Sentimentumkehr wieder begonnen, also der Stimmungswechsel, der ja in den letzten Wochen immer hin und her war. Ich habe noch niemals eine Periode mit derartig vielen, und zwar kompletten 180-Grad-Stimmungsumschwüngen am Aktienmarkt erlebt wie in den letzten 2 Monaten. Sagen einem auch viele Händler oder auch die Portfolio-Manager, also Leute, die schon länger an den Märkten sind. Und na klar, hat zu tun mit dem Regierungsstil und den Inhalten, die Donald Trump da eben jetzt hier veranstaltet. Im weiteren Sinne, wenn man ein bisschen Sinn daraus machen möchte, aus dieser hohen Schwankungsintensität an den Märkten, dann kann man vielleicht schon sagen, dass es ein Zeichen dafür ist, dass wir uns wirklich am Ende einer ökonomischen Ära befinden, wahrscheinlich nicht nur ökonomisch, sondern auch weltpolitisch, und eben ja in eine neue Ordnung reingehen. Und in solchen Übergangsphasen, wo das Alte zu Ende geht und die Leute sich dessen bewusst sind und das Neue noch nicht da ist, man also nicht weiß, wie die neuen Gesetzmäßigkeiten sind, da treten eben solche Phasen von extremer Verunsicherung aus, die sich dann solchen Schwankungen widerspiegeln. Und diese Unsicherheit, die kann einem auch keiner nehmen. Also es bleibt ja dabei, dass die Auswirkungen schon von den bisherigen Maßnahmen, wie sie sich eben bei der US-Regierung so in Umrissen abzeichnen, dass die eben im Laufe des Jahres irgendwann kommen werden. Die Zölle werden wirken und wirken zurzeit noch nicht. Das dauert ein bisschen, zeitverzögert. Aber wenn es sich herausstellen sollte, dass die Auswirkungen für die US-Konjunktur tatsächlich stark negativ ausfallen, dann werden beispielsweise die US-Märkte auch nochmal nach unten reagieren. Also eine Rezession, deutliche Rezession, ist nicht in den Kursen enthalten zurzeit. Das ist so. Und dann wird es wieder einen Stimmungsumschwung geben. Aber wenn das passiert, also spätestens dann, glaube ich, ist die Zeit zum Nachkaufen da. Aber da es auch sein könnte, dass diese Wirkungen verkraftbar sind und sich in dem Rahmen halten, den wir jetzt annehmen, ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, darauf zu warten, dass eben die Kurse nochmal um 20% fallen in den USA. Und deswegen ist wahrscheinlich die beste Strategie, wie so häufig, mit seinem Aktiensparplan einfach stur weitermachen.
Ja, trotzdem, lass uns noch mal ein bisschen bei den Zöllen und der Zollwut in den USA bleiben. Das ist ja alles noch lange nicht ausgestanden. Donald Trump hat jetzt auch noch mal betont, dass ja die anderen sehr interessiert am US-Markt sind und er jederzeit 25 Deals machen könnte. Und die USA bräuchten die anderen Märkte ja gar nicht, sondern alle wollen ja was von den USA. Immerhin mit den Briten hat er es jetzt tatsächlich geschafft, irgendeinen Handelsdeal auszuklamüsern. Und mittelfristig, du hast eben auch schon gesagt, ein bisschen Schaden wird das Ganze wahrscheinlich nehmen. Die Aktienmärkte, die bleiben aufgrund dessen einfach auch nervös, glaube ich, auch die nächsten Wochen und Monate.
Ja, unsere Aktienmarktprognose ist für dieses Jahr tatsächlich seitwärts gerichtet. Das bedeutet, es gibt eben diesen Umschwung von Stimmungen wahrscheinlich weiterhin. In Europa kratzen wir zurzeit an den alten Höchstständen. Das kann auch wieder nach unten gehen und sich dann auch wieder fangen. Das ist genau das Muster, was wir eben aus den letzten Wochen kennen. Ja, Zölle sind integraler Bestandteil der Trumponomics. Das hat der Markt mittlerweile geschluckt. Ich glaube, das Zollthema ist auch mehr oder weniger verarbeitet. Die Republikaner, eigentlich aber auch die Demokraten, denn auch die Regierung Biden hat eigentlich keine so fundamental andere Politik gemacht. Sie hat sie nur nicht so radikal weitergetrieben, wie Trump das jetzt machen will. Also auch die Demokraten wollen, wie die Republikaner, eine Reindustrialisierung Amerikas. Das ist das oberste Ziel. Dann kommt das nächste Ziel. Sie wollen mehr Staatseinnahmen für den amerikanischen Staatshaushalt. Und sie wollen ein geringeres Leistungsbilanzdefizit, nicht so sehr abhängig sein vom Ausland. Und für diese Ziele, für diese wirtschaftlichen Ziele scheinen halt Zölle, die eierlegende Wollmilchsau zu sein, die all das liefert, Einnahmen für den Staat, Anreize in Amerika zu produzieren und ein geringeres Leistungsbilanzdefizit. Inwieweit das haltbar ist und was hinten rauskommt, ist ein ganz anderes Thema. Da werden wir in einem Jahr mal drüber sprechen. Wahrscheinlich werden die Ziele zu einem gewissen Prozentsatz erreichbar sein mit irren Nebenwirkungen. Und der Prozentsatz wird eher klein sein, denke ich. Also wenn man ein Viertel dieser Ziele erreicht mit den Maßnahmen, dann ist das schon viel. Ja, und was heißt das dann eben für die nächsten Jahre und für den Rest der Welt? Wir haben uns ein Bild gemacht. Dieser Multilateralismus, das heißt also, dass ein Unternehmen auf der ganzen Welt frei arbeiten kann, der ist tot, das gibt es nicht mehr. In die Zeiten der alten Globalisierung, ja, wo die ganze Welt eine einzige Produktionshalle war, ein einziger Marktplatz gewesen ist, die sind vorbei. Und die Weltwirtschaft von morgen wird eben von bilateralen Handelsstraßen, Abkommen, wie du gerade gesagt hast, die Amerikaner haben sich mit den Briten geeinigt. Großbritannien ist ja händeringend auf der Suche nach Handelsdeals seit dem Brexit. Großbritannien hat dieser Tage auch mit Indien abgeschlossen, ein Freihandelsabkommen. Und das werden die Bestandteile der neuen Weltwirtschaft sein, solche Abkommen. Europa hat mit Mercosur eine Freihandelszone gebildet. Die Japaner verhandeln mit den Chinesen sogar und den Koreanern um eine Freihandelszone. Wir haben die ASEAN-Staaten, die präferiert untereinander handeln. Und so wird es eben die großen Zentren geben, die sich mehr auf sich selber konzentrieren und eben auch untereinander im Rahmen von solchen Vereinbarungen handeln werden. Ja, das wird die Zukunft sein. Es heißt nicht, dass der Welthandel tot ist, das überhaupt nicht. Aber es wird sich halt umbauen. Und in dieser Umbauphase, da sind wir jetzt drin.
Und es wird natürlich auch ein bisschen komplexer wahrscheinlich, weil wenn ich mit jedem Einzelverhandlungen führe, muss ich auch entsprechend viele Vorschriften, Regularien etc. publizieren, an die sich die Unternehmen dann wieder zu halten haben. Das heißt also, jeder muss immer prüfen, wenn ich jetzt nach Brasilien liefere, ist es ja anders als nach Uruguay beispielsweise oder in die USA ist es nochmal anders als nach Kanada. Also es ist ja schon auch eine Komplexität, die damit einhergeht.
Genau. Wir haben am Anfang versucht, diese Zollauswirkungen des Programms von Trump zu modellieren. Und das ging am Anfang auch, weil es begrenzte Zollprogramme waren. Da waren also höhere Zölle gegenüber China und Zölle gegen Kanada und Mexiko. Und das konnte man noch so berechnen. Und dann ging es los mit Zolldrohungen hier und da gegen den Rest der Welt, mit reziproken Zöllen und dann mit den Ausnahmen und dann mit den Branchen. Mittlerweile ist die Tabelle, mit der wir angefangen haben, anderthalb Seiten lang. Und das wird so weitergehen, das werden viele hunderte Seiten werden, genauso wie du das gerade sagst. Die ist natürlich auf den ersten Blick vollkommen hinderlich und ein Rückschritt gegenüber der bisherigen Tendenz dazu, dass wir nur eine Handelsbehörde haben auf der Welt. Ein Handelsschiedsrichter ist die Welthandelsorganisation, die sich bemüht hat, die Regeln fürs Handeln auf der Welt zwischen den Ländern eben zu vereinheitlichen. Auf den ersten Blick hört sich es also vollkommen widersinnig und fast gar nicht handelbar an. Und es sind auch Wohlstandsverluste, die damit einhergehen, weil man sich halt um solche Sachen kümmern muss, wie Bürokratie. Nicht zuletzt an der Grenze wieder zu registrieren, was kommt da rein, wie muss es verzollt werden, die Zölle nachhalten, die Zahlungen nachhalten, die Umgehung, das heißt der Schmuggel wird natürlich ganz fröhliche Urstände erleben. Also all das ist natürlich Wohlstandsverluste. Die größten Wohlstandsverluste kommen aber woanders her. Die kommen daher, dass die Produktion von Waren durch die Zölle neu aufgestellt werden muss, und zwar ineffizienter aufgestellt werden muss. Wo man bisher für ein Produkt, Massenprodukt, nur noch wenige Fabriken hatte auf der Welt, die einzelne Produktionsschritte gemacht haben, aber das in riesiger Stückzahl und deswegen entsprechend billig, da wird man eben dann jetzt wieder 5 oder 7 oder 10 Produktionsstandorte eben in allen Verkaufsregionen, in allen Märkten haben. Und da gehen natürlich Größenvorteile verloren. Und das sind die größeren Wohlstandsverluste, die eben dadurch entstehen, dass man den Welthandel jetzt anders organisiert. Heißt nicht, dass unser Wohlstand zusammenbricht. Es sind beim näheren Hinschauen dann auch sehr kleine Zahlen. Man rechnet damit, dass einige Zehntel weniger Wachstum in der Welt jedes Jahr dadurch eben flöten gehen. Hört sich als sehr wenig an. Aber wenn man es aufaddiert, Zinseszinseffekt, 10 Jahre, 20 Jahre, da kommt dann doch einiges zusammen, was man eben jetzt weniger schnell wächst, als das mit dem anderen Modell der Weltwirtschaft eben der Fall gewesen ist und gewesen wäre, wenn man es weitergemacht hätte.
Zinseszins war ein gutes Stichwort von dir. Lass uns doch nochmal über Zinsen sprechen. Trump macht ja auch ziemlich Druck auf die Fed, also die amerikanische Notenbank, an der Zinsschraube zu drehen. Eigentlich wäre das ja auch angebracht, wenn man jetzt davon ausgeht, naja, die Zölle werden die USA wirtschaftlich belasten, dann macht das doch auch Sinn, an den Zinsen was zu tun, damit es eben für die Unternehmen attraktiv bleibt zu investieren, damit die Aktienmärkte vielleicht attraktiv bleiben und man sich nicht in den sicheren Hafen der Zinsen flüchtet. Wie beurteilst du denn die Situation in den USA derzeit, was die Zinsen angeht?
Ja, Unsicherheit. Unsicherheit hat die Fed gestern ja auch deutlich gemacht. Solange sich nichts abzeichnet, wie die Effekte nun wirklich ausfallen, wird sie gar nichts tun. Kann sie auch gar nichts tun. Die gängigen Überlegungen sind ja so, dass die USA einen wesentlichen Teil der Zolllasten selbst tragen werden. Das geht über die Preise. Da muss man jetzt wirklich schauen, und das wird ja für alle Branchen unterschiedlich sein, wie verteilen sich jetzt diese Zollrechnungen, die der Importeur zahlen muss, wie verteilen die sich? Wird sein Lieferant aus dem Ausland Preiszugeständnisse machen? Oder wird der amerikanische Konsument Preiserhöhungen schlucken? Oder muss gar der Importeur selber, weil die anderen beiden Parteien völlig unelastisch sind, muss er selber seine Marge anpassen? Also das sind die Dinge, die wir uns anschauen werden. Und die sind eben auch sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Güterkategorien. Und das dauert eben noch ein bisschen. Und die Lieferketten reagieren jetzt mit Verzögerung auf die Einführung der Zölle. Weil jeder hat sich ja das Lager vollgestopft jetzt erstmal im ersten Quartal. Ist auch ein Grund, dass die Zahlen fürs erste Quartal, die Produktionszahlen auch in Deutschland und die Exportzahlen auch eigentlich ganz gut ausgefallen sind, weil da sehr viele Vorzieheffekte drin sind. Die Lager sind voll, aber wenn die dann mal leer sind, ja, dann muss halt zu neuen Konditionen eingekauft werden. Wir sehen ja schon, der Containerverkehr zwischen USA und China ist eingebrochen. Das heißt also, da läuft nicht so viel. Naja, und wie gesagt, wenn das dann mal durchgewirkt hat, irgendjemand hat mal das Bild von einem Gift bemüht, was bereits injiziert wurde, was aber noch eine Weile dann dauert, bis es wirkt, fand ich ganz anschaulich. Also solange diese Inkubationszeit noch läuft, wird die Fed, also diejenige, die Zinsen macht in Amerika, auch nichts tun, hat sie, wie gesagt, gestern klar gemacht. Bleibt also bei dem relativ hohen Niveau, was sie jetzt haben. Sodass, wenn man die Zins- oder die Marktreaktion am Zinsmarkt sich anschauen muss, dann auf die längeren Laufzeiten gehen muss, auf den Kapitalmarkt, auf die Anleihen. Und da ist eher die Angst davor, dass die Preise steigen in den USA und sich die Wirtschaft nicht beschleunigt, sondern eben auch leicht abkühlt. Also das berühmte Stagflationsszenario. Und was man auch feststellen kann an den langen Laufzeiten, gerade bei US Treasuries, es ist wohl eine leichte Risikoprämie dazugekommen, wegen dieser Verunsicherung. Und weil man auch nicht weiß, wo das mit den größten Schulden an Amerika, eben dem Staat, wo das hingeht. Jetzt muss man aber die Kirche auch im Dorf lassen. Von dieser Vertrauenskrise, von der jetzt schon so viele wieder orakeln, Vertrauenskrise gegenüber dem US-Staat, dem Dollar und so weiter, sind wir, also zumindest meiner Meinung nach, weiterhin sehr weit entfernt. Gut, jetzt kann man sagen, auch der Weg in den Abgrund kann mit kleinen Schritten beginnen, das ist wohl so, aber wir sind da eben noch weit weg. Also Zinsen in Amerika schon dauerhaft höher durch das ganze Theater, aber eben im Bereich von ein paar Zehnteln, das heißt also, da kann man Da kann man nicht sagen, dass sich da eben jetzt wahnsinnig viel getan hat. Und man kann auch nicht sagen, dass jetzt die höheren US-Zinsen aus europäischer Sicht jetzt irre attraktiv wären. Weil zwischen Europa und Amerika für den Anleger und die Anlegerinnen steht natürlich der Wechselkurs. Und es hilft nichts, wenn wir höhere Zinsen in Amerika haben, am Geldmarkt oder bei Anleihen. Und wenn wir zurücktauschen wollen, hat der Dollar soweit abgewertet, dass alles schöne Zinsvorsprung wieder weg ist. Insofern müssen wir hier wahrscheinlich doch eher in unserer Anleihewelt denken. Da sind die Zinsen niedriger und für Amerika ja, zinsmäßig eine Belastung, was da passiert ist.
Ich würde sagen, wir biegen mal so langsam auf die Zielgerade ein, denn wir haben schon ganz schön viel geredet. Aber in letzter Zeit muss man auch sagen, gibt es so viel zu besprechen, weil ja dauernd irgendwas Neues passiert. Ein großer Crash am Aktienmarkt, jetzt geht es wieder andersrum. Trump macht wieder irgendwelche neuen Zollkapriolen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Folgen werden derzeit immer länger. Aber
naja, wir sind in der Phase, wo eine Regierung in Amerika immer zulangen muss. Die ersten 100 Tage sind eigentlich wirklich diejenigen, wo man was bewegen kann. Danach geht es ja schon wieder in den nächsten Wahlzyklus rein. Das ist immer so, wenn man so ein radikales Programm vorhat wie Trump, dann
werden die, nicht wundern. Dann werden die Podcasts länger.
Dann werden die Podcasts länger, genau.
Ja, dann lassen Sie mal ganz kurz auf die Berichtssaison einen Blick werfen. Die hat ja auch jetzt begonnen. Das heißt, die Unternehmen, die berichten so, wie ist das Geschäftsjahr gelaufen. Wie sieht es denn da aus? Spüren die Unternehmen da schon was von den Zollkapriolen aus den USA oder dauert das noch bis zu den nächsten Quartalsberichten?
Nee, eben noch nicht, weil also die Zölle wirken halt noch nicht so richtig und die Unternehmen, solange sie sich kein Bild machen können über die Reaktion der Kunden und die Reaktion der ausländischen Mitbewerber und so weiter und so fort und überhaupt über die Höhe der Zölle, können sie eigentlich auch nicht zuverlässig Besseres sagen, als es die anderen Marktbeobachter und Analysten mit ihren Rechenschiebern auch tun. Es gibt eine These, dass die Unternehmen auch solche relativ schwerwiegenden Veränderungen von Rahmenbedingungen, wie es der Zölle sind, heute besser wegstecken können als früher. Also man braucht nur an die Corona-Zeit zu denken, was da an Flexibilität aus dem Unternehmenssektor dann kam angesichts dieser wirklich extremen Situation. Das war schon bemerkenswert. Zudem haben wir auch gegenüber anderen Zollzeiten von vor 50 oder 100 Jahren eine etwas andere Aufstellung der Welt. Insbesondere hier in Europa kann man das sehr schön sehen. Die Grenzen, die wirtschaftlichen Grenzen innerhalb Europas existieren ja nicht mehr. Es gibt keine Zollschranken in Europa, keinen Zollkrieg in Europa und das ist auch ein großer Segen für die europäischen, damit auch für die deutschen Unternehmen, weil der Markt eben hier ja genauso groß ist wie in Amerika und man hier auch sehr viel machen kann. Insofern müssen wir eben schauen, wie sich dieses Instrument Zölle in einer heutigen Wirtschaftswelt dann für Auswirkungen, was da für Auswirkungen sind. Die Dinge haben sich, wie gesagt, etwas geändert. Unternehmen haben größere Ausweichmöglichkeiten. Auch sind Investitionszyklen schneller geworden. Es ist auch günstiger, eine neue Fabrik zu bauen, als das früher der Fall war. Und so weiter. Insofern müssen wir gucken, was daraus wird. Die Unternehmen sind jetzt auch nicht schlauer als wir.
Ist in der Tat so, du hast das eben so in so einem Nebensatz gesagt, wie schnell wir auf diese Corona-Krise reagiert haben. Also man muss sich mal vorstellen, wenn alle Büros zugemacht worden wären vor 20 Jahren, dann wäre einfach Schicht im Schacht gewesen.
Genau,
das hätte man nicht machen können.
Das war eigentlich die greifbarste Revolution, die wir alle, zumindest die wir Büroarbeiter sind, am eigenen Leib erfahren haben, dass wir zu Hause bleiben konnten und der Betrieb lief weiter. Das ist schon bemerkenswert. Und zeigt eben, wie technologische Änderungen eben auch solche Wirkungen von Wirtschaftspolitik verändern. Mhm. Deswegen ist ja eben auch die Unsicherheit, wie gravierend sind denn heutzutage Zölle? Die ist eben sehr groß und die ist eigentlich die Wurzel all dieser Schwankungen und dieser Verunsicherungen und dieser großen Schlagzeilen, die wir da jetzt hier in den letzten Wochen besprochen haben. Mhm.
Ja, ich denke mal, das Thema Zölle und USA, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Es wird uns nicht loslassen in den nächsten Wochen. Also das wird immer wieder Thema sein. Aber wir werden sicherlich dann auch immer mal einen Blick werfen auf die Arbeit der neuen Bundesregierung. Vielleicht wird ja schon das ein oder andere in die Wege geleitet, worüber wir auch mal sprechen können, was wirtschaftliche Weichenstellungen angeht. Ich denke, da werden sie jetzt auch relativ schnell handeln müssen. Anders wird es wohl nicht gehen. Ja, dann machen wir erstmal Feierabend für heute. Heute fast im tatsächlich, denn wir haben ja nachmittags aufgenommen. Das Ganze
ist Podcast-Feierabend.
Ja, Podcast-Feierabend. Ja, du machst noch Volkswirtschaft und ich mache noch Podcast-Produktion. Und alle, die uns jetzt hören, wissen, dass wir hiernach auf jeden Fall noch was gearbeitet haben. Sonst hätten sie es nicht gehört. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und denken Sie dran, bewerten Sie uns auch gern mal bei iTunes oder auch bei Spotify. Hinterlassen Sie einen Kommentar, schreiben Sie uns Themenvorschläge an podcast@deka.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.